Schämst du dich für das, was passiert ist, oder fühlst du dich sogar schuldig?
Nein, natürlich nicht. Ich habe ja nichts gemacht, was falsch gewesen wäre. Und Schuld, wieso Schuld? Das ist das gleiche Thema. Wieso sollte ich mich dafür schämen, was passiert ist?
Hi und herzlich willkommen im MeToo Podcast, dem Podcast für Opfer und Betroffene von sexueller Gewalt. Ich bin Mai Nguyen und ich führe dich hier durch. Bitte, bitte sei achtsam mit dir beim Hören des Podcasts. Wenn dich die Inhalte triggern, such dir auf jeden Fall Hilfe, denn das Schweigen hat ein Ende. Kann man sexuellen Missbrauch vollkommen rational betrachten? Als Betroffene, als Survivor Queen? Oh yes. That's possible. Noemi Giese ist Masseurin, Sportskanone, Survivor Queen und hat das Asperger-Syndrom. Wie das aussieht, wenn man Asperger hat, wenn man vollkommen rational und logisch ist, wie man dann das Erlebte einsortiert, wie man damit umgeht, wie man mit seinen Emotionen umgeht und wie man damit umgeht, dass man sogar mal als Kind entführt worden ist, das erfährst du in dieser Folge.
Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute habe ich wieder einen Gast dabei und zwar einen ganz, ganz besonderen Menschen. Wir kennen uns schon ja etwas länger, aber bisher nur über das Internet und haben uns für diese Podcast-Folge zum ersten Mal gemeinsam auf einen Kaffee in Darmstadt getroffen. Ich habe die Noemi Giese bei mir. Sie wird auch gerne Emi genannt. Hi Emi, cool, dass du da bist.
Hi.
Emi ist ein bisschen schüchtern. Sie hat mir schon verraten, dass sie introvertiert ist. Deswegen kann es zwischendrin zu ein paar Schweigepausen kommen. Genießt es einfach. Nehmt es als Meditation. Und ich freue mich riesig, riesig, dass du, auch wenn du introvertiert bist und es dir manchmal etwas schwerer fällt, zu reden, offen, also da, ja, einfach in den Austausch zu gehen, freue ich mich, dass du dich dazu entschieden hast, dass du dich bei mir gemeldet hast, gesagt hast, du möchtest deine MeToo-Story erzählen. Magst du dich kurz vorstellen, Emi?
Ja, keine Ahnung. Wie macht man das? Ich bin die Emi. Ich wohne in Hanau. Ich bin 36 und fühle mich jetzt fast erwachsen. Was sagt man da noch?
Manche erzählen, was sie arbeiten oder dass sie ein neues Haustier haben.
Ja, ich habe jetzt eine Katze, aber die kann man noch nicht sehen. Die versteckt sich noch im Bad. Ansonsten beruflich befummle ich Leute und höre denen zu, was die so für Probleme haben. Dafür wird man aber nicht bezahlt, nur für das Anfassen. Ich bin Masseurin.
Sehr cool. Emi, ja, ich glaube, wir legen einfach mal ganz, ganz straight, ganz direkt los. Ich habe, als ich dich kennengelernt habe, das war damals noch über die Freeletics-Gruppe. Also Freeletics ist so eine Sportart, wo man mit dem eigenen Körpergewicht trainiert. Und die Emi hat immer fleißig in der Gruppe kommentiert. Und am Anfang habe ich gar nicht so genau verstanden, was die Emi da eigentlich macht und warum sie da eigentlich so ziemlich jeden Post kommentiert. Und es wirkte auf mich an ganz, ganz vielen Stellen total harsch, so total emotionslos, ohne Smiley, alles mit Punkt und alle Satzzeichen super und irgendwie Leute ganz viel korrigiert. Und ich habe mich irgendwie, dachte ich so, also entweder ist sie total unfreundlich oder vollkommen unempathisch oder will Leute bepöbeln. Also es war für mich ganz, ganz schwierig, das am Anfang zu verstehen. Und irgendwie sind wir aber in Kontakt gekommen und dann gab es einen Punkt, der mir geholfen hat zu verstehen, die meint das gar nicht böse, die meint das total lieb, als du mir erzählt hast, dass du Asperger hast. Dass es für dich einfach, dass es für dich freundlich ist, einfach genau richtig korrekt und rational zu sein.
Naja, es ist nicht freundlich. Ich bin schon im Hinterkopf so bitchig, aber es ist halt einfach so, dass ich kann nicht unkommentierend lassen, wenn eine Information falsch ist. Ich muss das korrigieren. Und an sich bilde ich mir eigentlich dann immer dabei ein, dass das hilfreich ist, weil wenn die Leute die richtige Information haben, ist doch besser für sie. Und ja, Deswegen verstehe ich das dann auch immer nicht, wenn die Leute dann halt zurückbitschen. Also ich verstehe es jetzt schon rational, verstehe ich, dass wenn man jemandem sagt, du machst das falsch, dass man dann automatisch so einen Stich hat, dass man sich ärgert, wenn man was falsch macht. Aber dass die dann halt zurückbitschen, das verstehe ich nicht. Weil wenn mir einer was korrigiert, dann ärgere ich mich, aber nur wegen auf mich, dass ich das halt nicht selber gesehen habe oder selber geguckt habe. Und dann sage ich zu dem anderen, sage ich danke. Das weiß ich ganz genau. Ich habe dann auch so einen Krampf wegen Rechtschreibung, das muss immer alles richtig sein. Und einmal hat einer das halt dann entdeckt, dass ich da was falsch gemacht hatte. Und dann habe ich mich geärgert, aber ich war dankbar, dass der mir das gesagt hat, weil sonst hätte ich es selber nicht gesehen. Und manchmal kontrolliere ich Beiträge von vor Jahren und dann sehe ich, dass ich da noch irgendwo was falsch gemacht habe und ärgere mich, dass das die ganze Zeit falsch da stand. Ja, so ist der Krampf. Und deswegen denke ich, wenn ich denen das doch sage, wie das richtig ist, dann müssten die sich doch darüber freuen. Ja. Also ich bin halt so wie Sheldon. Ich verstehe das nicht, wenn die Leute sich ärgern darüber, dass man ihnen sagt, wie was richtig ist.
Ja, du bist so ein Real-Life-Sheldon, ne?
Ja, ich bin nicht ganz so super schlau, aber von den Sachen, von denen ich halt was verstehe, ne? Da weiß ich dann halt alles. Ich gucke das halt einfach nach.
Und ich habe ja vorher schon gefragt, ob es für dich okay ist, einfach mal ein bisschen über das Thema Asperger zu sprechen, weil das auch für später im Laufe des Interviews ja auch mit deinem Umgang mit dem Missbrauch zusammenhängt, den du erlebt hast. Und ich finde Asperger einfach, ja, es ist einfach eine sehr, sehr spannende Krankheit, die aber andererseits so, also es gibt so ganz, ganz viele Bilder in der Gesellschaft, ne, wie eigentlich jemand ist, der Asperger hat. Ne? Sheldon ist ja so seit ein paar Jahren, seit dem Big Bang Theory da, ist so sehr, sehr präsent. Aber was ist es für dich eigentlich? Also wie fühlt es sich für dich an, zu leben mit einer Asperger-Diagnose? Wie fühlst du dich im Umgang und im Kontakt mit der Umwelt? Ein bisschen hast du uns ja gerade schon erzählt.
Ja, eine Diagnose habe ich ja eigentlich nicht, also nicht von jemand anders, ne? Weil am Ende kann es durchaus sein, dass Leute behaupten, vielleicht habe ich das gar nicht und bin nur so ein Arsch halt, keine Ahnung. Ja, so für, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das mit dem Asperger zusammenhängt, dass, wenn ich draußen bin, dass die Leute mir alle auf den Sack gehen, weil die sich nicht an die ungeschriebenen Regeln halten, wie geradeaus gehen. Oder zum Beispiel, wenn sie eben nicht geradeaus gehen, dass sie dann hinter sich gucken. Weil, ne, ich kreuze die dann und dann muss ich um die rumfahren oder fahre die fast an oder so in der Art. Und sowas regt mich dann draußen auf. Und halt im Internet ist es dann manchmal, wie gesagt, wenn mich was interessiert, dann finde ich das alles raus, relativ schnell. Und weil ich mir eigentlich einbilde, dass ich nicht wirklich so sehr viel intelligenter bin als normal, regt es mich dann halt auf, dass andere Menschen das quasi nicht machen. Die machen keine Recherche, sondern die wollen halt fragen. Das ist dann, einer will halt nicht gucken, wie es geht, sondern der will halt lieber den Support anrufen. Menschen sind halt leider oft so, aber ich kann das nicht. Also, ne, das ist nicht meine Art und dann kann ich das nicht verstehen, warum Leute das bevorzugen. Und das Schlimmste ist, wenn irgendeine Frage aufkommt und dann antworten Leute, die das nicht recherchiert haben und die sagen dann irgendwie, ja, das geht nicht. Und dann rege ich mich richtig auf, weil ich weiß, dass das geht und die nur zu blöd waren, das nachzugucken oder zu überprüfen. Und ja, das ist mein Asperger-Umlauf, dass das mich so aufregt, ne? Weil Menschen sind halt so, eigentlich müsste man es akzeptieren, aber mich macht es wahnsinnig.
Es ist dir sehr, sehr wichtig, dass Dinge richtig sind, korrekt sind, logisch sind, rational sind, dass man sich an Regeln hält.
Ja, wenn man mit anderen interagiert, so, ne? Ich meine, wenn ich in der Sporthalle alleine bin und dann in irgendeiner Gegend rumkreiseln will, okay, aber wenn es Verkehr ist, so, weißt du? Und ja, richtig, richtig. Wenn ich will nicht, dass irgendwo irgendwem anderen sagt, das ist so und so, ob da wohl das nicht so ist. Das ist doch furchtbar, oder?
Und Wie ist es für dich mit Emotionen? Hast du das Gefühl, dass du andere Emotionen spürst oder anders mit Emotionen umgehst? Also merkst du das im Umgang mit Menschen?
Das im Umgang mit Menschen und Emotionen. Also ich kann eigentlich die meiste Zeit sehr gut trocken sein, solange man halt mit den Leuten auf neutraler oder freundlicher Ebene agiert. Aber wenn, ich kann keine Konflikte. Wenn Konflikte sind, dann, weil ich kann nicht, dann, also, weiß ich nicht, streiten? Halt nicht vernünftig mich dann so artikulieren, dass es dann kriege ich halt Block. Und dann fange ich eher an zu flennen. Und deswegen vermeide ich auf jeden Fall jede Art von Konflikt.
Okay, cool, dass du uns da einen Einblick in dein Innenleben gegeben hast zum Thema Asperger.
Ja, und wütend werde ich dann im Verkehr, im Auto kann ich wütend werden. Aber das ist halt, weil das Auto mich einschließt und keiner mir Kontra geben kann, ne? Weil ich dann quasi todesfeige wäre, wirklich jemanden wirklich anzusprechen, nee, was machst du für eine Scheiße, geh doch mal da weg. Ne? Aber in meinem Auto kann ich die anschreien und befluchen. Ich meine, das macht wahrscheinlich jeder, aber für mich ist es wichtig, dass mein Auto dann da drumherum ist.
Lass uns mal rüberspringen zur Geschichte, weswegen du dich eigentlich bei mir gemeldet hast. Du hast auch Missbrauch erlebt. Du hast dich auch mit MeToo bei mir gemeldet. Magst du da einfach mal ganz frei erzählen, was du erzählen magst, was für dich stimmig ist, das hier zu teilen mit den Hörern und Hörerinnen?
Vom Missbrauch? Ja, der war ja. Ich hatte quasi die angenehmste Sorte von Missbrauch. Weil das, man hat nichts gegen meinen Willen gemacht. Der Mann hat einfach ausgenutzt, dass ich sexuell war als Kind, als Fünfjährige, glaube ich, und hat sich daran erfreut und einfach mit mir mitgespielt, weil ich habe dann einfach ja so Szenen von irgendwelchen romantischen Disney-Filmen nachgespielt oder so. Und ja, das fand er halt super. Und ja, er war sehr angenehm für mich und hat mich nicht irgendwie belästigt fürs spätere Leben, ne? Weil wenn andere Missbräuche, dann können die Leute ja später kein Sexleben vernünftig haben, weil die immer daran denken müssen, und das ist bei mir Wurst. Das war einfach sehr angenehm.
Das heißt, es ist ja sehr, sehr normal, dass wir als Kinder bestimmte Phasen in unserer Entwicklung durchleben, und es gibt dann eben auch eine sehr sexuelle Phase, in der wir unsere Sexualität entdecken, und in der Zeit warst du dann bei dem Mann, also er hat auf dich aufgepasst und er hat dann einfach das in Anführungsstrichen ausgenutzt. Er hat dann einfach mitgespielt.
Und er hat sich daran erfreut.
Wie lange ging das?
Ja, also das war ja so, dass Grundumriss. Nach der Trennung meiner Eltern war ich bei der Mutter, und die hat ja dann mit dem Vater meines Bruders eine neue Beziehung angefangen, und der war ja gewalttätig. Und dann hat mein Vater erwirkt, nee, der hat gar nichts erwirkt, der konnte nichts erwirken. Er wollte versuchen, dass der wegkam, aber das Jugendamt hat nichts gemacht. Und deswegen hat er mich meinem Großvater mitgegeben. Und der ist mit mir nach Australien. Und da darf man, glaube ich, nur 3 Monate sein, also hat sich das alles so in so einem 3-Monats-Zeitraum eigentlich nur abgespielt. Oder wir waren dann auch schon wieder hier zurück in Deutschland. Ja, vielleicht so ein halbes Jahr. Sehr lang war es nicht. Ja.
Und auch das Ganze drumherum war ja auch etwas spektakulärer, ne? Ich meine, du warst ja sogar in der Bild-Zeitung als Kind.
Ja, genau, wo wir dann wieder hier waren, habe ich mich selbst in der Bild-Zeitung erkannt. Und dann so ein bisschen getanzt, und mein Großvater so, hey, ist da leise, die Nachbarn. Ja. Die Nachbarin, eine von dem Haus, hat dann natürlich auch das gemeldet, und dann haben sie mich ja dann gefunden.
Also dein Vater hatte dich damals nicht nur einfach dem Opa mitgegeben, sondern du bist eigentlich entführt worden, ne? Und dann wurde nach dir gesucht.
Ja. Kindesentzug, wenn man es noch freundlich beschreibt.
Und dein Vater ist auch dafür eine Zeit im Gefängnis gewesen, oder in U-Haft, weil er nicht erzählen wollte, wo du bist.
Ja, nee, wirklich im Gefängnis, genau.
Ah, okay.
Deswegen war das ja auch nur so ein halbes Jahr, weil dann war ich ja wieder da und gefunden worden. Dann mussten die den dann auch, glaube ich, rauslassen. Ich glaube, so war das. Und er wollte nicht sagen, wo ich bin, und deswegen haben die den ins Gefängnis getan.
Ja. Das ist eigentlich total echt logisch, ne? Das heißt, dein Opa hat die Zeit über, die er mit dir in Australien war, hat dann mit dir eben, ja, dich missbraucht. Also per Definition ist es Missbrauch, auch wenn es für dich als Kind in der Zeit angenehm war, weil er einfach mit dir die Spiele gespielt hat, die du spielen wolltest und nicht Nein gesagt hat, wie es ein Erwachsener eigentlich hätte tun müssen an der Stelle.
Ja.
Ich finde es super spannend, dass du das für dich so klar hast und sagst, es war eigentlich was schön, es war angenehm, er hat nichts getan, was ich nicht tun wollte.
Ja. Das war, für mich war es ein sehr, sehr fürsorglicher Großvater. Ich meine, ich habe echt auch damals so viel irgendwie auf, ich glaube, Kissen oder Kuscheltieren masturbiert. Ich erinnere mich nämlich, dass der mir manchmal das Schneckerl eingecremt hat, deswegen. Ja.
Das Schneckerl. Keil habe ich auch noch nicht gehört. Und wie ist es? Also, wann kam bei dir denn dann die Erkenntnis, dass das eigentlich ein Missbrauch war, dass das nicht okay war, dass er als dein Großvater, als Erwachsener diese Dinge mit dir getan hat als Kind?
Oje, dass das nicht okay war, ist, glaube ich, mir erst aufgegangen, wo das halt irgendwie rauskam. Irgendwie habe ich das mal, glaube ich, den Kindern, also wo dann später schon irgendwie Sorgerechtsregelungen waren und ich bei der Mutter gerade war, habe ich das irgendwie den Kindern so als, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe damit angegeben oder so, dass mir halt so was Spezielles passiert ist. Und ja, dann hat das halt die Mutter dann auch mitgekriegt und dann waren verschiedene Therapeuten um mich zugange, die mich befragt haben, was da passiert ist, weil die Mutter das dann halt eintragen lassen wollte, damit der Vater dann auf keinen Fall jemals das Sorgerecht kriegen soll, so in der Art. Und vielleicht auch wahrscheinlich natürlich, dass der Großvater bestraft wird.
Mhm. Und wie alt warst du da?
Da waren wir noch in Babenhausen, vielleicht so, ja, oh je, keine Ahnung, 10, so von 10 bis 12 irgendwo.
Und wie war das für dich, mit den ganzen Therapeuten zu sprechen? Also es ist ja schon sehr, ja, für viele eine sehr herausfordernde Situation, dann da das zu erzählen.
Ja, das war ein bisschen, ja, aufregend halt, aber das waren ja auch sehr angenehme Leute. Aber wie ich dann denen irgendwie was darstellen sollte, war lustig, weil damals war das ja halt noch irgendwie, alle haben geraucht und der Therapeut hatte mir irgendwie eine Zigarettenschachtel gegeben und noch irgendeinen Gegenstand, wo ich dann mit darstellen sollte, was passiert ist. Mhm. Ne? Die Zigarettenschachtel war irgendwie ich oder so. Naja, total bescheuert.
Und wie ging es dann weiter? Also ist denn dann dein Großvater bestraft worden, oder?
Soweit ich dann später erfahren habe, glaube gar nicht. Ich weiß nicht, wo ich die Information her habe, aber irgendwer hat immer wieder betont, dass der wohl mit dem Richter gute Beziehungen hatte und dann irgendwie gar nichts passiert war. Weil es war auch nicht so, dass ich irgendwie jemals dann nochmal später befragt worden wäre nach diesen beiden Therapeuten, die die Geschichte von mir dargestellt bekommen wollten. Nie irgendwie, also ich war nicht in eine Gerichtsverhandlung eingeleitet worden.
Und geht's dir damit? Also ist das für dich okay so? Also hättest du gerne, dass er bestraft wird? Oder sagst du, nö, wollte ich ja selber?
Was? Nein. Also so jetzt nicht. Ich meine, als Erwachsenenverständnis weiß ich ja, dass das keine gute Verknüpfung ist, dass er nicht bestraft werden sollte, weil ich irgendwas wollte. Das ist ja nicht zusammenführbar. Aber ich habe niemals, also wo ich darüber nachgedacht habe, dann eigentlich erst sehr spät, vielleicht Ende von den 20ern, niemals nicht gedacht, dass er wirklich, also ich hatte nicht gewusst, wie er hätte bestraft werden sollte. Ich habe immer den Gedanken, dass wenn das jemand bestimmen sollte, wie jemand bestraft würde, dann die Opfer. Und ich selbst wüsste halt nicht, wie ich wollte, dass er bestraft würde, weil ich keinen Groll gegen ihn hege, weil er mir halt nicht wehgetan hat. Das, was er getan hat, war falsch, na klar, aber mir ist kein Leid widerfahren. Und deswegen wüsste ich nicht, wie, was ich ihm, also ich wüsste nicht, dass ich würde gar nicht wollen, dass ihm irgendwas getan wird. Das Einzige, was mir dann später dann noch in den Sinn kam, war, dass ich mit ihm hätte gerne reden wollen, einfach nur, um rauszufinden, ob er selber das Verständnis hatte, dass, was er da gemacht hat, irgendwie falsch ist. Also einfach nur ihn zu fragen, warum er das gemacht hat, warum er das zugelassen hat. Ja. Aber ich hab kein Leid erfahren und deswegen hatte ich auch nicht das Bedürfnis, ihm Leid zurückzugeben als Bestrafung. Im Gegensatz zu meinen Vaterfiguren, wo ja Misshandlungen im Spiel waren, körperlich und auch geistig, wo ich dann schon öfter bei dem einen Träume hatte oder Vorstellungen, wie ich ihn mit verschiedenen Menschen verprügeln würde. Oder meinen Vater sogar wollte ich umbringen. Eine Weile lang in echt, wo ich noch jung war, wo ich noch vor 13 war, weil irgendwo hatte ich die Information her, dass ich, bevor ich 13 bin, nicht ins Gefängnis komme. Und da hatte ich oft die Idee, im Schlaf zu erstechen. Und ja. Aber meinem Großvater gegenüber habe ich keinen Groll, weil er hat mir nicht wehgetan.
Auch da wieder super spannend, wie rational du mit dem Thema umgehst. Also das ist so, ja, hat mir nicht wehgetan und gleichzeitig ist es einfach falsch. Ja, einfach da, das ist, finde ich, hat mich sehr, sehr inspiriert. Ist nicht so richtig das richtige Wort. Ich krieg's noch nicht ganz zusammen. Ich glaube, ganz platt geflasht, mit welcher Klarheit du an das Thema rangehst, wie klar du es für dich hast, wie was zusammenhängt und wie was auch nicht zusammenhängt, also was auch unzulässige Verknüpfungen sind. Gerade wenn wir in das Thema Scham und Schuld zum Beispiel reingehen. Wie gehst du damit um? Schämst du dich für das, was passiert ist, oder fühlst du dich sogar schuldig?
Nein, natürlich nicht. Ich habe ja nichts gemacht, was falsch gewesen wäre. Und Schuld, wieso Schuld? Das ist das gleiche Thema. Wieso sollte ich mich dafür schämen, was passiert ist? Scham ist sowieso was, was ich ganz grundlegend nicht verstehe. Für was soll man sich überhaupt schämen? Nur wenn man anderen Menschen wehtun würde, dann wäre da eine Schuld und dafür könnte man sich dann schämen. Aber sonst, so generell so menschliche Moralvorstellungen, was die Leute sich gerne irgendwie schämen, irgendwie, weiß ich nicht, sexuelle Sachen, dass man offen ist oder irgendwas macht, mit egal wem, ne, das ist so das Konzept, da komme ich nicht dahinter, wie die Leute darauf kommen, irgendwie was man gerne macht, als falsch abzustempeln. Keine Schuld, keine Scham.
Das finde ich so, so, so spannend, weil das ja zwei ganz, ganz große Themengebiete sind, wo diejenigen, die Missbrauch erlebt haben und vielleicht sogar, ich sag mal, viel, viel schlimmeren, wo eigentlich rational von der logischen Ebene klar ist, die sind nicht schuld, ja, denen wurde Gewalt angetan, denen wurde Gewalt angedroht, wenn sie sich wehren oder sonst was. Und das, ich sag mal, bei dem Großteil der Menschen, die Missbrauch erleben, da ein ganz, ganz großes Schamgefühl ist, die sich sehr, sehr schuldig dafür fühlen und sich sagen, oh, hätte ich doch dies und oh, ich hätte mich doch wehren können, ich hätte doch jenes tun können, dass du da an der Stelle einfach total klar bist und sagst, nö, ich bin nicht schuld, ich brauche mich dafür nicht schämen, ich habe nichts Falsches gemacht. War einfach doof. Das, was du eben erzählt hast, das Gespräch, was du gern mit deinem Großvater noch geführt hättest, oder die Fragen, die du ihm gern stellen würdest, hat es jemals stattgefunden? Wird es stattfinden? Wie ist eure Beziehung?
Keine Beziehung. Also ich weiß nicht mehr genau, wann es war. Ich glaube, so war ich 13 irgendwann, wo der Vater schon das Sorgerecht hatte. Da kam der auf einmal. Und mein Vater, mein Vater, das ja niemals irgendwie wirklich richtig glauben wollte und immer noch nicht will, der wollte gerne uns zusammensetzen, dass wir drüber reden. Aber zu dem Zeitpunkt war ich halt 13 oder so, Teenager, und ich wusste das damals dann noch nicht richtig einzuordnen und war dann ganz verschüchtert und wollte auch nicht mit dem reden, und das kam dann auch nicht dazu. Der ist dann wieder gegangen und ja, jetzt ist er halt schon tot. Ne? Der war dann auch wieder zurück nach Australien, hat da gelebt, und dann ist er vor ein paar Jahren verschimmelt und man hat ihn irgendwie erst dann, ja, man hat ihn erst 3 Wochen oder 3 Monate, keine Ahnung, sehr spät gefunden, und dann war er irgendwie schon ein grüner Fleck auf der Matratze. Mhm. Und ja, ist nicht zustande gekommen. Also es war das einzige Mal, dass ich ihn später nochmal gesehen hatte, so mit 13 oder was, und dann war der niemals wieder da. Mhm.
Spannend, dass, also bei mir war es auch so, dass eine der größten Fragen, die bei mir auf der Seele gebrannt haben, warum? Also ich habe immer gesagt, also mir wurde ja auch das Gespräch von dem Mann, der mich missbraucht hat, wurde mir auch ein Gesprächsangebot gemacht, quasi vor der Gerichtsverhandlung habe ich irgendwie ein halbes Jahr oder ein Jahr vorher mit meiner Anwältin einen Brief bekommen von seinem Anwalt. Ich habe immer gesagt, nee, also die einzige Frage, die ich habe, ist warum, aber ehrlich gesagt mag ich mit diesem Mann nicht an einem Tisch sitzen, weil ich hatte einen ganz, ganz großen Groll ihm gegenüber. Und erst in dem Moment, in dem wir uns vor Gericht wiedergesehen haben und er um Verzeihung gebeten hat, er seine Schuld anerkannt hat und gesagt hat, ja, ich habe Scheiße gebaut. Das war so der Moment, wo mein Groll weg war und wo dann die einzige Frage, die da war, warum. Und da haben wir uns dann tatsächlich mit einem Mediator an den Tisch gesetzt und haben gesprochen. Und ich finde es ganz, ganz spannend, dass wir an so vielen Stellen einfach sehr, sehr unterschiedliche Erlebnisse gemacht haben und gleichzeitig irgendwie die Warum und die Schuldfrage. Also eine andere Frage bei mir war dann auch, hast du dich nicht geschämt? Hast du nicht gemerkt, dass es falsch ist, was du getan hast? Und das finde ich auch ganz spannend. Das ist ja bei dir auch gerade rausgeklungen mit den Fragen, die du deinem Opa gern noch gestellt hättest.
Ja, der Unterschied ist halt, dass du, wie die meisten Missbrauchsopfer, ja, verletzt worden sind vom Täter. Ne? Deswegen der Groll. Du hattest Groll. Ich hatte nie einen, weil dir wurde wehgetan. Deine Selbstbestimmung wurde verletzt, wurde dir entwendet. Ne?
Das war der erste Teil des Interviews mit Noemi Giese. Der zweite Teil erscheint übermorgen. Wenn du die Zeit bis dahin ein bisschen überbrücken magst, lade ich dich ganz herzlich dazu ein, dir mein kostenloses E-Book zum Thema Trauma und Flashbacks herunterzuladen. Du findest den Link in den Shownotes meingön.de/links, und da kannst du dir einfach ganz easy peasy kostenlos mein E-Book runterladen und in der Zeit schon mal ein bisschen durchscrollen, lesen. Und ja, wir hören uns übermorgen. Bis dahin, deine Mai. Ciao.